Der Sommer wird von diesem System erneut genutzt werden, um entscheidende Weichen zu stellen. Entscheidende Weichen, die wichtig sind, um ihre Agenda 2030 auf Schiene zu bringen. Der Zeitplan ist knapp. Es müssen die Dinge vorangebracht werden. Und das System muss, das muss uns klar sein, bei dem steigenden Druck auch die Agenda voranbringen. Sie müssen immer wieder Zeit gewinnen. Deswegen tauschen Sie jetzt auch Keir Starmer aus. Dazu komme ich gleich noch. Die Fußball-WM spielt pünktlich. Die Leute sind gut abgelenkt, das Wetter ist heiß, man verkriecht sich im Schatten, geht an den Badesee oder schaltet auch einfach mal die Kiste ab und lässt sich nicht dauerbeschallen. Und wenn man aber dann die Medien einschaltet, dann bekommt man es mit der geballten Hitzehysterie zu tun. Die Hitzehysterie gleichgeschaltet in allen Medien, von ARD über ORF, über Bildzeitung, die roten Karten. Es ist nun mal Hochsommer, ja, es ist auch heiß, definitiv. Deswegen habe ich heute auch unter dem Motto, der frühe Vogel fängt den Wurm, mich auch schon früh ins Büro zurückgezogen, um dann nachmittags mit den Kindern mal baden gehen zu können. Aber es ist so, dass dieses vermeintliche Sommerloch vom System gezielt genutzt wird. Und das, was wir in den Medien aktuell mit der Hitzehysterie erleben, ist das Sommerlochprogramm des Systems. Wenn ich lese, dass Klimahysteriker, Hitzehysteriker den Einsatz der Bundeswehr fordern, dann erheitern mich wieder die Kommentare in den sozialen Medien. Soll die Bundeswehr vielleicht jetzt die Sonne bombardieren oder sollen die am Wochenende anstehenden Gehparaden von der Bundeswehr etwa mit kühlem Wasser benetzt werden, um es dort erträglich zu machen? Was soll denn die Bundeswehr tun? Ich denke, es geht auch um eine Form des Pre-Teachings. Bei Corona haben wir erlebt, dass plötzlich die Militärs in Flecktarn aufgetreten sind auf der ganzen Welt, die dann den Krieg gegen das Virus eröffnet haben. Nun soll der Krieg gegen die Sonne eröffnet werden. Auch hier, wir sollen uns daran gewöhnen, wenn es einen Ausnahmezustand gibt, wenn eine Notlage droht, dass dann immer öfter das Militär auf den Plan tritt. Das ist ja die Vorbereitung auf den kommenden großen Krieg, denn das ist am Ende des Tages Teil der Agenda, Teil des Great Reset, dass es eben einen Krieg geben soll. Und wir sollen uns einfach nicht nur an die Wehrfähigmachung gewöhnen, an die Rüstungsindustrie gewöhnen, sondern auch an die allgegenwärtige Präsenz von Militärs. Ja, in diesem Sommer haben sie bereits begonnen, nachdem Belfast und der Fall Novak in Großbritannien den Druck im Kessel massiv erhöht hat, Keir Starmer einmal abzuziehen. Das war so vermutlich nicht geplant, aber Keir Starmer war eine Symbolfigur für die gescheiterte Migrationspolitik in Großbritannien und deswegen haben sie ihn jetzt abgezogen oder ziehen ihn ab, haben es mal verkündet, um ein bisschen das Ventil zu öffnen, um Druck aus dem Kessel zu lassen. Die Leute sagen dann, ja, dann geben wir mal dem Neuen ein paar Monate Zeit und schauen wir, das wird sich schnell abnutzen, da es so viele kritische Kommentatoren und viele Alternativmedien gibt, die sofort das Spiel durchschauen, den Finger in die Wunden legen. Keir Starmer durfte aber noch das Social-Media-Verbot durchpressen. Das Social-Media-Verbot für junge Menschen, es trifft ja nicht nur junge Menschen, sondern das ist ja der Kern der Sache, dass sich nicht nur die jungen Menschen registrieren müssen, wenn sie ins Netz gehen, sondern alle Menschen müssen sich registrieren, weil wie soll sonst die Maschine, der Computer, das Internet erkennen können, ob jemand schon das 16. Lebensjahr erreicht hat oder nicht. Nein, wir müssen uns in Zukunft alle online registrieren. Das wird dann über eine digitale ID gehen, über Gesichtsscans oder ähnliches. Alle sollen sich registrieren, um dann der Maschine zu ermöglichen, zu wissen, wer ist online, wer macht etwas, welche Seiten sehen sie sich an und wo geben sie womöglich kritische Kommentare ab. Und gleichzeitig haben sie natürlich ein Klima des Gesinnungsterrors errichtet, ein Meinungsklima, in dem sich die Leute schwer tun, ihre Meinung zu sagen. Nicht, weil sie Angst hätten, ihre Meinung zu vertreten, sondern weil dieses Meinungsklima ja gezielt in die Richtung gebracht wurde, dass derjenige, der einen Schwachkopf nennt, dem auch die Haustüre eingetreten wird, der dann Besuch von der Staatsmacht bekommt, Hausdurchsuchungen am laufenden Band, nennen sie einen Politiker Lügenfritze oder Pinocchio oder ähnliches, dann kann schon sein, dass sie gleich mal Probleme bekommen, auch wenn das vielleicht vor Gericht in letzter Instanz nicht hält. Sie wollen das digitale Gefängnis errichten und sie wollen es den Bürgern immer schwerer machen, dem angestauten Unmut Luft zu machen. Und wenn das nicht mehr geht, wenn der Druck zu groß im Kessel wird, dann tauschen sie gewisse Figuren aus und dann wird eben eine Rochade gemacht, dann wird eben das Ventil kurz geöffnet, damit die Leute wieder durchatmen können. So war es ja auch mit Friedrich Merz. Was hat er alles versprochen? Welche Hoffnung wurde mit ihm verknüpft von vielen Leuten? Nicht von mir, nicht von Ihnen, aber von vielen Wählern. Er hat ja versprochen, die Wirtschaft zu entfesseln, die Grenzen dicht zu machen. Gehalten hat er nichts. Und nach einem Jahr ist die Abnutzung so groß, dass 87% der Wähler in Deutschland kein Vertrauen mehr in Friedrich Merz haben, die sehr unzufrieden mit seiner Arbeit sind. Ich schließe nicht aus, dass wie nach dem Modell Starmer, wenn der Druck größer wird, vielleicht Richtung Herbst, es dann wirklich neue Rochaden geben wird. Tauschen Sie noch Macron aus. Man merkt ja schon, wenn man die Medien beobachtet, dass schon gewisse Player hofiert werden, die vielleicht auch Merz beerben können. In Österreich ist es ganz schlimm aktuell. Da taucht ständig Sebastian Kurz auf, der ehemalige Kanzler, der WEF-Zögling, derjenige, der über seine eigene Regierung gestolpert ist, der dann gehen musste, der aber die ganze Corona-Sache noch maßgeblich für ganz Europa auf den Weg gebracht hat, inklusive Impfpflicht für Österreich. Er hat sich ja zurückgezogen, Sebastian Kurz, hat in Israel ein eigenes IT-Unternehmen, ein Überwachungsunternehmen Dream gegründet und plötzlich ist er wieder da. Also alle anderen Politiker, die sich aus der Öffentlichkeit zurückziehen und ihre Geschäfte betätigen, ihren neuen Dingen nachgehen, die fallen ja alle nicht tief, sondern sehr weit, meist nach oben, verdienen dann mehr, als sie als Bundeskanzler oder Vizekanzler verdient haben. Aber Sebastian Kurz verdient auch jetzt mehr Geld mit seinem Konzern. Aber er ist plötzlich wieder in den Medien. Die meisten Politiker haben gar kein Interesse, dass sie in den Medien auftauchen. Aber bei ihm gibt es offenbar ein gesteigertes Interesse. Ich kann nur zwei Dinge vermuten. Das eine ist, dass seine Überwachungssoftware Dream als pseudo-europäische Alternative zu Palantir aufgesetzt wird, weil die Europäer sagen, wir brauchen eigene sozialen Medien, wir brauchen eigene Überwachungstechnologie, um nicht mehr vom Trump-Amerika abhängig zu sein. Sebastian Kurz wäre natürlich die perfekte Mogelpackung. Er war ja direkt bei Peter Thiel und bei Palantir und bei PayPal und jetzt macht er eine Pseudo-Alternative. Das könnte eine Sache sein. Es kann aber auch sein, dass vorbereitet wird, dass es so etwas wie eine Liste Sebastian Kurz demnächst geben könnte. Sebastian Kurz wird es nicht schwerfallen, entsprechende honorige, superreiche Geldgeber zu finden, die seine Liste sponsern. Er benötigt dann nicht mehr wie damals bei der Operation Ballhausplatz die ÖVP, die alte ÖVP, die sich ja als absolute Verliererpartei entpuppt hat, sondern er könnte die ÖVP sprengen. Und da habe ich gestern wieder in der Kronenzeitung, Österreichs größter Tageszeitung, gelesen, dass schon einzelne Landesgruppen den Clinch mit der Bundespartei ÖVP suchen und dass es womöglich eine Spaltung in der ÖVP geben könnte. Da passt dann wie die Faust aufs Auge, dass Sebastian Kurz womöglich auf die Bühne zurückkommt. Er hat da seine Fühler auch schon Richtung FPÖ ausgestreckt und dann könnte versucht werden, sozusagen den Durchbruch der FPÖ abzufedern mit einer Liste Kurz. Kurz könnte dann einer FPÖ beigestellt werden, dann kann man gemeinsam irgendwelche digitalen Agenten durchbringen, vielleicht auch mal formell die Grenze schließen oder was auch immer, das befürchte ich durchaus. Also wir sollten diese Dinge genau beobachten und gerade jetzt im Sommerloch zeigen sich viele Dinge, die wir so nicht für möglich gehalten hätten. Nicht für möglich gehalten hätte ich auch, dass Magyar in Ungarn dieses Orban-Ungarn, 16 Jahre Viktor Orban, in kürzester Zeit umbauen möchte. Es war klar, er muss sich mit der EU arrangieren, es war klar, er wird Umbauten machen. Aber diese Woche hat er von den Mainstream-Medien gar nicht so stark dokumentiert und beobachtet, eine ganz entscheidende Rede gehalten, wo er gesagt hat, Operation Fegefeuer, wir bauen jetzt den gesamten Staat um. Wir machen eine neue Verfassung. Wir krempeln jede Institution um. Er hat ja jetzt an diesem Wochenende, heute startet die große Gay-Parade in Budapest, erstmals beklatscht und willkommen. Über 40 Botschaften weltweit haben das für gut befunden, haben gesagt, endlich Ungarn kehrt zurück in den Wertekanon der westlichen Wertegemeinschaft. Endlich ist Vogue wieder angesagt in Ungarn. Das ist aber nur ein Symbol, sondern er baut Gesetze um. Er baut Strukturen und Firmen und Regierungen und eben Verfassungen um. Und baut Banken um. Das ganze Bankenwesen hat natürlich ein großes Interesse. Die Rüstungsindustrie hat ein großes Interesse. Er hat zugestimmt zu den Milliarden in die Ukraine, was Orban jahrelang blockiert hat. Also Magyar baut ganz dramatisch schnell um. Das zeigt, welchen Druck im Zeitplan die Globalisten haben. Wenn man sich Ungarn ansieht, wird eigentlich einiges klar. Ein großer Störfaktor ist aber der Umstand, dass sich immer mehr Menschen ohne Angst Luft machen, ihre Meinung zu sagen. Das ist ein Zeichen dafür, dass der Druck im Kessel eben steigt. Inflation, Teuerung tut das ihre dazu. Eine abgehobene Politikerkaste, die sich immer mehr so gebiert, wir machen ohnehin, was wir wollen und es ist uns vollkommen egal, was ihr da unten denkt, wollt, fordert. Wir ziehen unser Ding durch. Und wenn dann in den sozialen Medien die Kommentare übergehen und die Reichweiten von kritischen Kommentatoren steigern, dann ist das natürlich ein großes Problem für das System. Die alternativen Medien, die ihre Berichterstattung unabhängig von den Big-Tech-Konzernen aufgestellt haben, wie etwa auch wir bei Auf1. Wir haben unabhängige Server und wir können nicht über Social-Media-Bans gedrosselt werden. Auf YouTube sind wir brutalst gedrosselt, auf TikTok wurden wir wiederholt gesperrt, sind wir aktuell wieder gesperrt. Aber wir erreichen über unser Auf1-TV ganz, ganz viele Menschen direkt und umgehen damit die Zensur. Das ist ein Problem für das System, denn alles, was sie uns wieder als Pseudolösung verkaufen wollen, wird ganz schnell entschleiert. Die Hintergründe werden aufgezeigt und dann durchschauen es die Leute in einer ganz, ganz großen Zahl. Nehmen wir die aktuelle Hitzehysterie. Da hat sich die Tagesschau, die ARD-Tagesschau gestern bemüßigt gesehen, einen großen Erklärungsartikel zu bringen, eine Berichterstattung hochzuziehen, wo sie ganz frontal auf eins erwähnen und angreifen und sagen, wir würden ja Desinformation zur Hitze bringen. Sie erklären aber nicht mit Argumenten, warum ihr Standpunkt besser wäre. Wenn ich zum Beispiel frage und sage, wie kommt ihr auf 3.000 bis 4.000 Hitzetote, wenn selbst das Bundesamt für Statistik nur 22 Hitzetote erfasst, die tatsächlich wegen Hitzeschlag umgefallen sind und gestorben sind, dann lassen sie sich ja nicht auf eine inhaltliche Diskussion ein, sondern kommen wieder mit den klassischen Narrativen wie Desinformation, Fake News und so weiter. Aber es ist ihnen wichtig, denn wenn einer aufsteht und die Wahrheit sagt, ist es mit der Lüge vorbei, das sage ich ja seit Jahren. Und wenn wir bei der Hitzehysterie wirkmächtig dagegen halten, dann kommen sie auch nicht mehr durch. Und wenn ich mir dann auf Facebook oder Instagram ansehe, wie viele Menschen das schon durchschaut haben, dann hat das System ein Problem, das wissen sie. Deswegen auch die verbalen Ausfälligkeiten einer Frau Esken oder die Vorbereitungshandlungen der Landesmedienanstalten in Zukunft bei Google, nur mehr die seriösen, regierungsnahen Medien zu ranken und die anderen irgendwo auf Seite 27 der Suchanfrage zu verstecken. Das ist ganz klar. Die aktuellen Angriffe gegen das Kompakt-Magazin, Kompakt hat man ja verboten, ist man krachend gescheitert vor den Gerichten und jetzt versucht man es mit allen anderen Kniffen Kompakt fertig zu machen. Genauso ist es bei Auf1. Erst vor wenigen Wochen haben wir den letzten Rechtskampf abbiegen können. Es laufen nun keine Verfahren mehr gegen Auf1. Die ComAustria, die österreichische Medienanstalt, hat ja ein Verfahren angestrebt schon vor 3 Jahren wegen einem angeblich schwerwiegenden Rechtsverstoß, Regelverstoß in unserer Berichterstattung. Das hat nun typisch österreichisch geendet, denn was hat man gemacht in Österreich? Man hat uns zwar inhaltlich Recht gegeben vor Gericht, aber das Gericht wollte nicht der heiligen Medienbehörde ComAustria die Glaubwürdigkeit absprechen, also hat man uns trotzdem verurteilt. Ja, man hat uns verurteilt, ich muss 7.700 Euro gemeinsam mit meinem Vereinsobmann Strafe bezahlen, damit ist aber das Verfahren erledigt. Das Ziel wäre nämlich ein ganz anderes gewesen. Man wollte uns einen schwerwiegenden Rechtsverstoß umhängen, um daraus, das ist so vorgegeben, dann ein Lizenzentzugsverfahren für Auf1 zu konstruieren. Und das hätte so enden sollen, das war der Plan, dass man uns die audiovisuelle Ausstrahlung auch im Internet untersagt. Diese Möglichkeiten haben sie, das ist aber dann ganz schwierig, das hinzubekommen. Und das wurde jetzt auch abgebogen, aber eben typisch österreichisch, man hat uns nicht einfach Recht gegeben, sondern man hat uns nur eine kleine Strafe gegeben. Damit ist aber ein ganz schwerer Schlag gegen uns auch abgewendet, nach 3 Jahren Rechtskampf. Und damit ist gar kein einziges Verfahren mehr gegen uns offen. Alle Verfahren, die letzten Jahre angestrengt wurden, sind nun ausgelaufen. Es ist nun wegfrei, dass wir Gas geben können. Aber ich sage euch eines, diesen Sommer werden sie noch ganz heftige Maßnahmen machen, um uns mit Strafen womöglich einzudecken, die sie erfinden, um uns den wirtschaftlichen Nachschub abzuschneiden, um uns zu verbannen und die Sichtbarkeit einzudämpfen. Das haben wir ja jetzt schon bei den sozialen Medien, aber wir erreichen trotzdem mit Auf1 in der Woche im Durchschnitt etwa 12 Millionen Aufrufe über Instagram, über Facebook, über YouTube, wo wir am brutalsten gedrosselt sind. Auch TikTok war gut dabei, ist jetzt wieder gelöscht. Also 12 Millionen Aufrufe ist schon nicht schlecht für den Umstand, dass wir eines der meistgebannten Medien und mit Sicherheit der meistbekämpfte Fernsehsender im deutschsprachigen Raum sind. Sie werden sich vieles einfallen lassen. Seid wachsam auch in dieser Zeit. Wenn es heiß ist, schaltet mal zwischendurch ab, geht in die digitale Auszeit. Bin ich absolut dafür, muss ich auch machen. Aber seid wachsam, was sie versuchen im Sommer auf den Weg zu bringen, denn sie bereiten Großes vor. Im Herbst wird es wieder Vollgas weitergehen und sie wollen dieses Sommerloch die warmen Temperaturen nutzen, damit die Leute nicht genau hinsehen. Wir werden hinsehen, wenn sie dranbleiben, sind sie immer informiert. Schönes Wochenende.